Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der 12. oder 13. Ich bin mir gar nicht so richtig sicher. Von Chemie kennt keine Liga. Wer zählt schon mit, genau. Dem Podcast der Mitteldeutschen Zeitung über den Halleschen FC. Vor mir, neben mir, gegenüber, wie gewohnt, die beiden HFC-Experten Fabian Wölfling und Tobias Große. Hallo ihr beiden.
Moin.
Hallo. Also, wir haben heute, ich kenne das Datum nicht, aber den Montag, der 24. natürlich, gestern war Bundestagswahl, der 24. Februar nehmen wir auf. Wir wollen heute, noch einen kleinen Rückblick auf das Lokspiel machen, dann gucken, wie hat sich das gestaltet mit Nietfeld, der zurück ist, Jonas Nietfeld, und dann noch ein paar andere Themen, Regionalliga-Reform zum Beispiel, auch dabei. Also, rein, ganz, ganz trocken gefragt, Aufstieg AD nach dem Lokspiel, kann man so sagen, oder?
Wir wollen noch nicht sämtliche Hoffnung begraben, aber ich sage mal, die Chancen sind, ich glaube, auf den einstelligen Prozentbereich zusammengeschrumpft, weil, ja, es waren, die Hoffnung war, den Vorsprung zum Schmelzen zu bringen. Wenn wir jetzt im Schneebild bleiben wollen, ist eher noch so eine große Schippe drauf.
Ja, kam noch mal ordentlich was runter.
Kleine Lawine. Das Spiel hätte man natürlich nicht verlieren dürfen. Realistisch gesehen, jetzt sind es 9 Punkte, jetzt sind es ja inzwischen sogar 12, weil der HFC nicht gespielt hat gegen Eilenburg. Aber ja, Lok quasi nochmal erbarmungslos nochmal draufgelegt hat, kann man zwar immer sagen, ja, Eilenburg, dann sind es nur 9, aber es ist natürlich vom Feeling her so 12 Punkte bei jetzt nur noch 11 Spielen für Lok, 12 für den HFC, das kann man sich schon ausrechnen, das ist schon...
Ist schon ziemlich deutlich. Und der HFC hat uns anscheinend nicht zugehört. Wir haben gesagt, Marderer, aufpassen, der kann Kopfball.
Ja, die hören uns immer nicht zu. Wir haben vor Zimmermann mal gewarnt, falls sich noch jemand erinnert, in der Hinrunde Zwickau. Aber ja, gut, da war auch der andere Zimmermann, der HFC-Trainer, hat auch selbst eingestanden, so von wegen, ja, klar, wussten wir, dass er das kann, aber war halt einfach schlecht verteidigt. Und das passte so ein bisschen, glaube ich, zu dem, wenn wir noch kurz so ein bisschen rekapitulieren wollen, zu dem Spiel. Der HFC war einfach, ja, so die erste 45 Minuten, 60 Minuten nicht so da, wie man da sein muss in so einem Topspiel. Also sie hatten auch Chancen, sie hatten ja den Elfmeter, der verschossen worden ist, der war ja auch in der ersten Halbzeit. Aber insgesamt war Lok da die bessere Mannschaft, war wacher, war schneller, war griffiger. Ja, das Tor fasst das eigentlich gut zusammen und haben da halt auch bewiesen, warum sie zu Recht der Tabellenführer sind. Hinten raus, muss man auch sagen, hatten sie auch noch das Glück, weil es gab ja ein Tor für den HFC, das meiner Meinung nach vollkommen regulär war. Ich weiß nicht, warum der Schiedsrichter da abpfeift.
Ich habe das Gefühl, also da ging es ja um eine Szene, wo der Torwart dann gefallen ist sozusagen, nach einem Zweikampf in der Luft sozusagen. Akono war auch eher am Ball. Also ich glaube, ich habe immer das Gefühl, dass die Schiedsrichter manchmal noch irgendwie den Torwart da als eben besonders schutzwürdig in seinem Raum da ansehen, aber...
Das ist ja grundsätzlich im 5-Meter-Raum so, aber in der Situation war es ja so, dass Naumann eigentlich eher rauskommt und in den Ball, also in die Situation mit Akono reinspringt und trifft quasi nur Akono mit der Faust im Gesicht. Also wenn der Schiedsrichter pfeift, muss er 11 Meter geben. Im Endeffekt köpft dann Löhmannsröhm ein. Also es hätte einfach 1-1 und alles wäre okay gewesen. Das wäre, glaube ich, insgesamt auch für das Spiel als Ganzes betrachtet jetzt nicht das verkehrteste Ergebnis gewesen. Aber so ist es halt 1-0 und so wie Lok auftritt, wie sie jetzt auch das bestätigt haben, also da war jetzt auch kein, irgendwie würde man sagen, Hangover oder irgend sowas.
4-1 gewonnen gegen Hertha.
Hertha 2, was jetzt auch nicht so eine einfache Aufgabe ist, weil die schon auch spielen können, aber die sind halt einfach da und machen dann die Tore. Und also ich sag mal, es gibt noch so ein kleines Szenario, habe ich mir jetzt noch erdacht, weil ich nochmal auf den Spielplan gerade geguckt habe. Lok spielt jetzt in Zwickau und dann kommt Jena. Wenn wir jetzt da 2 Niederlagen vielleicht sehen oder vielleicht nur einen Punkt.
Und der HFC durchzieht, dann?
Dann, ich sag mal, dann könnte vielleicht so ein klein bisschen Ratter nochmal anfangen, weil das sind natürlich schon, in Zwickau wissen wir, ist schwierig und dann Jena ist ja sozusagen neben Lok und HFC die beste Mannschaft der Liga, würde ich sagen. Kann man sich schon auch vorstellen. Aber wenn sie das auch noch gewinnen, dann können wir es, glaube ich, echt endgültig einen Haken dran setzen.
Okay, also noch nicht ganz abgeschrieben, aber das wäre ein schönes Szenario. Okay, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es klingt gut. Gegen Zwickau verlieren, gegen Jena verlieren und dann sieht die Welt schon anders aus, wenn der HFC dann auch
liefert. Die Sonne scheint, wir versuchen uns mal noch ein bisschen am
Optimismus. Genau. Ein positiver Aspekt, wenn man denn einen finden will bei dem Spiel gegen Lok, war, dass Jonas Nietfeld zurückgekehrt ist. Lange, lange verletzt, ich weiß nicht, 9 Monate oder sowas. Also ja, viele, viele
Mai,
Monate.
Mai 24 hat er sich verletzt. Ja,
also lange verletzt, ist wieder zurückgekehrt, hat auch, soweit ich das gesehen habe, das Spiel schon belebt, kann man sagen.
Ja, also hat ja vorher auf der Pressekonferenz noch gesprochen, so ein bisschen auch gesagt, dass er ja, sich gut fühlt, fit fühlt, hat natürlich gesagt, Startelf, das kommt alles noch ein bisschen zu früh, er braucht Spielpraxis und so weiter. Aber er hat in den 20 Minuten schon gezeigt, dass er da eine Präsenz ist, hatte mehrere Aktionen im Strafraum, hätte auch fast ein Tor geschossen. Ja, das war so der Niedfeld, den wir uns natürlich alle irgendwie so erhofft haben. Kommt jetzt vielleicht tatsächlich dann natürlich zu spät. Ja, irgendwie 2 Wochen früher vielleicht ein bisschen mehr Spielpraxis, hätte er vielleicht ein bisschen länger gekonnt. Oder ja, man hätte noch jemand anderes gehabt, der das bringt, was Niedfeld bringt, dann sähe es vielleicht auch ein bisschen anders aus in der Tabelle. Aber ja, war natürlich so das Positive. Und ich denke, wenn der jetzt mit jedem Spiel wird er wahrscheinlich ein bisschen länger spielen können. Und dann, wenn er in der Startelf ist, ist das hoffentlich, und davon gehe ich eigentlich auch aus, die Sturmpräsenz, die wir uns eigentlich die ganze Saison gewünscht haben. Weil man muss auch sagen, bei Eschel nach einem sehr guten Start in Plauen, wo er auch so ein echtes Mittelstürmertor gemacht hat, ja, war es jetzt leider nicht ganz so stark in den letzten Partien. Gerade gegen Lok war er sehr unsichtbar, wo es halt wirklich drauf ankam, wo man ihn ja extra quasi dafür verpflichtet hat, weil man gesagt hat, jetzt kommen diese Top-Spiele und wir brauchen noch eine Option. Dafür war es dann leider ein bisschen zu wenig.
Also siehst du ihn auch klar in der Mittelstürmerposition.
Absolut. Mittelfeld. Wenn der die Spielpraxis hat und fit ist, ist der Startelf. Und ja, man hat ja schon gesehen, was so ein bisschen die Effekte dessen sind, dass er jetzt wieder da ist. Dadurch ist jetzt Jojo Richardson gegen Lok ganz aus dem Kader rausgeflogen. Mhm. Hat sich jetzt ja auch verletzt noch im Training. Ja, hat das wohl auch nicht ganz so gut aufgenommen.
Was ja, er hatte eigentlich ein Interview verabredet und da hat er dann so ein bisschen kurzfristig gesagt, nee, ja, er redet gar nicht mehr.
Ja, er ist jetzt doch ein bisschen anscheinend getroffen, aber war jetzt auch nicht unverdient. Also es ist jetzt nicht so, als hätte er die Sterne vom Himmel gespielt. Und ja, also das hat sich auch angedeutet über Wochen, aber ja, zeigt auch so ein bisschen, was das im Kader bewegt. Insgesamt glaube ich, ist es absolut nur positiv, aber ja, mhm, wir haben gerade drüber gesprochen, über die Gesamtsituation mit Lok kommt wahrscheinlich dann doch leider zu spät für die Aufstiegshoffnungen.
Vielleicht noch eine andere Personalie, Sven Müller.
Ja, Sven Torwart Müller
ist auch zurück.
Taucht auch auf dem Trainingsplatz auf, so zwischendurch, etwas überraschend. Hat er auch selber gesagt, für sich so ein bisschen überraschend, weil er im Januar gesagt hat, ja, eigentlich noch weit weg. Und dann haben sie so bei der Physio, hatte ja diese Halswirbel-OP vielleicht kurz nochmal erwähnt. Bei der Physio haben sie nochmal so ein bisschen was anderes probiert, irgendwie andere Triggerpunkte gedrückt, konnte er selber gar nicht so genau erklären. Müsste man jetzt vielleicht nochmal mit Doc Buddles oder so sprechen. Auf jeden Fall hat das sehr gut angeschlagen und er fühlt sich jetzt auch soweit wieder fit und bereit, aber sagt auch, also bis zu einem Comeback in einem Spiel ist es noch ein weiter Weg. Er hofft darauf, wenn es vielleicht im Frühjahr irgendwie nochmal ein Testspiel gibt oder so, dass er da nochmal so ein bisschen reinschmecken kann, will aber eigentlich dann erst Richtung nächste Saison dann wieder voll angreifen und sozusagen dann sich den Zweikampf dann ja wahrscheinlich mit Luca Bendel stellen, der ja nun auch einen guten Job macht und
recht gefestigt ist.
Ja, genau.
Kann man sagen. Ja, also ein bisschen diese das Spiel gegen Lok, die aktuelle Situation, stellt die Frage sozusagen, wenn das jetzt mit dem Aufstieg nichts wird, wie geht es dann nächste Saison weiter? Tobias, du hast dich da mit dem Sportdirektor unterhalten, der ja auch schon mal so einen kleinen Ausblick gegeben hat, wie es vielleicht mit noch einer Regionalliga-Saison für den HFC, wie man da planen könnte.
Ja, also es gab ja in der Vergangenheit schon öfter mal Vereine, die aus der dritten Liga abgestiegen sind und dann mit Macht versucht haben, wieder aufzusteigen und die Quittung dann 1-2 Jahre später bekommen haben in Form einer Insolvenz oder in Form von finanziellen Problemen. Wenn man Daniel Mayer jetzt Glauben schenkt, dann droht das dem HFC nicht, weil er zu mir gesagt hat, dass der HFC sogar in der Regionalliga mit noch mehr finanziellen Mitteln in der kommenden Saison planen könnte, weil man in dieser Saison, Zitat Mayer, weit weg von Risiko geplant hätte. Also nicht alles auf die Karte Aufstieg gesetzt hat. Und ja, seiner Aussage nach war auch allen klar, dass das erste Jahr das schwierigste wird. Und der Kader soll auch, wenn es noch in eine weitere Regionalliga-Saison geht, so bestehen bleiben zum Großteil. Also es gibt natürlich so ein paar Personalien, das war jetzt auch schon öfter erwähnt haben, Lukas Harlangs Vertrag läuft aus, er schielt in die Richtung dritte Liga, hofft auf Angebote. Ob da jetzt was Konkretes bisher gekommen ist, das wissen wir noch nicht. Bei Niklas Stierlin ist es relativ ähnlich, dessen Vertrag würde sich dort unseren Informationen im Aufstiegsfall automatisch verlängern für die dritte Liga auch. Ja, wenn der Fall jetzt nicht eintritt, wonach es aussieht, wie Fabian ja schon gesagt hat, dann würde sein Vertrag auslaufen. Ja, Mayer ist mit Stierlin in Gesprächen, also als richtig guter Sechser etabliert beim HFC. So ein bisschen das Metronom im Spiel, der so ein bisschen den Takt vorgibt. Ja, müssen wir natürlich schauen, ob er dann Bock hat, nochmal ein Jahr Regionalliga zu spielen. Was halt dafür sprechen könnte, ist halt so ein bisschen die Bindung auch an die Stadt. Seine Freundin ist aus Halle. Mhm. Die Familie wohnt noch hier. Er hat letztens auch mal zu mir gesagt, das ist halt schon ganz schön, wenn man Samstag oder Sonntag, wenn man spielfrei hat, einfach mal zu den Schwiegereltern gehen kann oder zu den Großeltern der Freundin und einfach mal zum Mittagessen oder zum Kaffee trinken vorbeikommen kann. Das hat halt ein bisschen was Heimatliches. Ja, und dann gibt es natürlich so ein paar Personalien, wo man dann schauen muss, wie es mit denen weitergeht. Niklas Kastenhofer, meines Eheschel, wo die Verträge beziehungsweise Kastenhofer läuft der Vertrag nicht aus, aber er hat halt aktuell keine Chance reinzukommen in die Abwehr. Ischel ist nur ein Halbjahresvertrag geschlossen worden. Da muss man dann gucken, wie es personell weitergeht, aber ich glaube mal, der große Kern des Teams sollte so schon bestehen bleiben.
Was der große Vorteil wäre,
Daniel Mayer hat das halt mit ganz, ganz bildhaft ausgedrückt, damit, dass die Mannschaft dann auf 3 Plateaustufen höher starten würde.
Ja,
in der kommenden Saison.
Am Trainer gibt es auch nichts zu wackeln.
Ich denke mal nicht, dass es da irgendwie was zum Trainer zu wackeln gibt. Er hat natürlich eine schwere Aufgabe übernommen. Vergangenen Sommer hat er auch erklärt, als er hier war zum Interview im Podcast. So mit 25 neuen Spielern eine komplette Mannschaft neu aufbauen und zusammenfriemeln, zusammenwerkeln. Das hat er, glaube ich, ganz gut gemacht, dass Lok dann am Ende punktet, wie Lok aktuell punktet. Ich glaube, das konnte vor der Saison auch niemand voraussehen und ja.
Und aktuell sieht es auch nicht so aus, als würde irgendjemand von oben zurückkommen, es sei denn, Lok schafft es dann nicht in der Relegation und bleibt in
ja,
der
das, Liga, dann wäre das natürlich wieder der Zweikampf. Genau, das ist dann die große Frage. Wir müssen mal ein bisschen gucken, was Erzgebirge Aue macht in der dritten Liga.
Ja, aber die sind
haben jetzt mal gefestigt, sagen wir mal.
Ja, genau, also die Gefahr besteht dann natürlich weiterhin, aber hoffen wir mal, dass es nicht so passiert. Und dann,
okay, also interessant zu hören, das hätte ich so nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, dass die da schon ordentlich ins Risiko gegangen sind dieses Jahr, weil natürlich auch viele Leute verpflichtet haben und auch ja nominell einfach die beste Mannschaft haben.
Ich glaube, das haben
das viele natürlich gedacht. Auch Geld kostet.
Ich glaube, ja. Das haben viele gedacht, das haben wir wahrscheinlich auch so gedacht. Aber offenbar scheint der finanzielle Background gegeben zu sein, um da noch ein bisschen was auszuschöpfen.
Okay, aber wir haben ja noch Hoffnung, haben wir ja gerade gesagt, dass es vielleicht dann doch auch mit dem Drittliga-Aufstieg und alles andere sich sozusagen alle Regionalliga-Überlegungen sich erübrigen. Mal gucken. Ja, ein anderes Thema, worüber wir ja in der vergangenen Folge gesprochen haben, ist diese ja, leidige Diskussion um die Reformen Regionalliga, Dritte Liga, Aufstiegsregelungen, an der ja auch Lok dann dieses Jahr sozusagen, wo sie ja auch mit zu tun hätten, weil sie ja noch eine Relegation spielen müssen gegen den Nordmeister. Da gab es dann, wir hatten das angekündigt, die Pressekonferenz in Chemnitz, wo sich ja 17 von 18 Vereinen gemeinschaftlich geäußert haben oder Vertreter davon, wie sie jetzt reformieren wollen, wie sie das System Aufstiegsregelungen reformieren wollen. Da gibt es 3 Optionen.
Genau, es gibt 3 Optionen, die 5 Vertreter dort vorgestellt haben. Die erste
Option. Genau, kannst einfach mal durchgehen, so ganz kurz damit so in Grundzügen.
Genau, die erste Option wäre halt quasi back to the roots, so ein bisschen zurück in die 90er, Anfang der 2000er, zurück zu 4 Staffeln, nach Himmelsrichtungen ausgerichtet, also Nord, Ost, Süd und West, so wie es damals schon war. Und die 4 Meister würden dann auch aufsteigen. Das hätte aber auch zur Folge, dass die Staffeln auf 20 erhöht werden, was allerdings trotzdem bei einer Staffel weniger dann bedeutet, dass statt aktuell 90 Regionalligisten dann 80 Regionalligisten. Das ist so Vorschlag 1. Vorschlag 2 ist, der geht dem irgendwie konträr, dieser Aufforderung, Meister müssen aufsteigen. Das wäre nämlich eine Aufstiegsrunde der 5 Meister, wo dann trotzdem am Endeffekt einer auf der Strecke bleibt. Also nicht so wie aktuell, dass Osten oder beziehungsweise Nordosten, Norden und Bayern so im Wechselmodell Playoffs spielen und einer direkt aufsteigt, sondern dass alle 5 Mannschaften dann Meister-Playoffs spielen. Und Lösungsvorschlag 3 wäre die Aufstockung der dritten Liga auf 22 Mannschaften, dazu eine 4-gleisige Regionalliga und dazu auch extra noch eine eigene U23-Liga für zweite Mannschaften von DFL-Clubs, also von Bundesligisten, Zweitligisten, etwaigen Drittligisten. Das sind die 3 Vorschläge. Favorit der 17 von 18 fragen, ja. Clubs aus dem Nordosten, die da teilnehmen. Nur Viktoria Berlin ist ja nicht dabei, auf eigenem Wunsch. Sie wurden gefragt, sie wollten nicht. Favorit ist die erste Option, also quasi die
4 Staffeln.
Die 4 Staffeln, wie es damals schon war. Früher war alles besser. Genau.
Was gibt es da für Rückmeldungen? Also haben sich, das ist jetzt ein Vorstoß der Ostvereine sozusagen.
Genau, Vorstoß der Ostvereine. Es gibt Rückmeldungen, es gibt wieder viele Rückmeldungen in den vergangenen Tagen und Wochen. Der Südwesten und Bayern, die wären gesprächsbereit, was das ganze Thema angeht. Der DFB hat auch Gesprächsbereitschaft signalisiert. Allerdings aber auch die Verantwortung wieder schön abgetreten, so wie es damals schon war, als das ganze Thema eigentlich nur als 2017 eigentlich nur als Übergang eingebracht wurde, die 5 Staffeln. Damals sollte es eigentlich innerhalb von 2 Jahren dann wieder auf 4 reduziert werden. Der DFB hat damals eine Arbeitsgruppe gegründet, die dann wieder aufgelöst wurde und die Verantwortung an die Regionalverbände abgetreten, dass die sich doch bitte einigen sollen, welche Staffel dann überflüssig ist quasi. Das ist nicht passiert. So haben wir den Status, der damals als Übergang gedacht wurde, heute noch. Norden und Westen haben jetzt aber erstmal schon mal keine Gesprächs- nicht wirklich Gesprächsbereitschaft signalisiert, weil sie denken, das System ist eigentlich ganz gut so. Aus dem Norden ist nur der SV Meppen hervorgetreten, der sich dem ganzen Thema quasi angeschlossen hat. Von daher, es ist schwierig, das müsste ja jetzt auch...
Also so eine richtige Einigkeit ist nicht zu erkennen.
Der Nordosten müsste halt dafür echt auch die ganzen anderen Regionalverbände ins Boot holen.
Zumal das ja auch neue...
Um das ganze Thema dann wirklich bis zum September, beziehungsweise 8 Wochen vorher, im September ist der DFB-Bundestag, ja. 8 Wochen vorher müsste ein entsprechender Antrag eingereicht werden. Das heißt, im Juli ungefähr, irgendwann im Juli. Das ist jetzt
nicht mehr so lange hin. Aber der Plan ist dann jetzt schon daran zu arbeiten. Also
Die Nordostvereine stehen da auch fest dahinter. Es war auch wo ich bei der Pressekonferenz in Chemnitz war, alle sehr, sehr entschlossen gewirkt. Und Daniel Mayer, Sportchef vom HFC, der hat auch nochmal betont, wir gehen jetzt nicht mehr weg, wir bleiben laut und wir werden das immer wieder einfordern. Und es wurde auch teilweise mit dem Gang vor ein ordentliches Gericht gedroht oder auch mit Aktionen während Spielen oder während Spieltage, dass man vielleicht auch einfach mal der Ball ruht oder dass man halt so einen Nicht-Angriffspakt, dann entweder für einige Minuten, ich kann mir nicht vorstellen, dass das für ein ganzes Spiel mal gilt, aber... Ja, dass man dadurch irgendwie Zeichen setzt mit solchen Sachen. Aber ich glaube, das ganze Thema ist halt sehr schwierig. Meiner Meinung nach nehmen sich die Verbände da auch viel zu viel raus. Also die Nordostvereine haben auch gesagt, so im Zweifel würden sie halt auch die Nordostliga zerschlagen, wenn man es so nennen möchte.
Das kann ich mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen. Dann muss man ja Vereine aus Bayern das reinnehmen und der Norden würde dann wieder
Das Ding wäre, wenn der Norden halt für sich ist, würde jetzt zum Beispiel, aktuelles Beispiel aus der Liga Greifswald, könnte dann halt in der Nordstaffel spielen.
Genau.
Rostock 2 war ja, glaube ich, letztes Jahr in der Regionalliga oder vor 2 Jahren in der Regionalliga, würde dann auch im Norden spielen. Bei den Berliner Vereinen müsste man schauen. Und im Osten könnte dann halt zum Beispiel sowas wie Bayreuth oder Hof, was nördliches Bayern ist, könnte da noch mit reinrutschen, wo wahrscheinlich die Wege, wenn man jetzt von Bayreuth ins Allgäu fahren würde, ist es wahrscheinlich genau das gleiche wie nach Chemnitz, ohne es jetzt direkt auf dem Papier zu haben. Aber das sind so die Überlegungen, die auch der Nordosten gesagt hat. Also man besteht da nicht steif auf seine Liga. Der NOFV, der Nordostdeutsche Fußballverband, tut das allerdings schon. Hermann Winkler, der Präsident, hat schon gesagt, es wird nicht dazu kommen, dass die Nordostliga zerschlagen wird. Und so drehen wir uns da weiterhin im Kreis und ich sehe da eigentlich keine Lösung.
Es ist ja in gewisser Weise auch etwas, wo ja auch Fans immer wieder sagen, dass ihnen das im Prinzip auch ganz gut gefällt, dass man diese alten Ostduelle hat und was
ja, das ja, ja, aber die würden
große
ja
nicht, Attraktivität
die,
hat.
Die würden ja nicht wegbrechen größtenteils. Also es würde ja,
gut, vielleicht, wenn Rostock vielleicht zum Beispiel, ein, zwei, wenn Rostock Spiele, zum Beispiel rausfällt.
Ja gut, Rostock müsste dafür erstmal in die Regionalliga absteigen.
Ja,
aber so ein Großteil der Duelle, das bleibt ja trotzdem bestehen. Also ich sehe da halt die Verantwortung durchaus auch bei den Verbänden, die da irgendwie so ein bisschen zumindest eine Vermittlerrolle einnehmen müssen. Das macht der DFB überhaupt nicht. Er steht sich da so aus der Verantwortung raus, fordert gleichzeitig aber auch Konsens zwischen allen Verbänden, ohne irgendwie selbst was aktiv dazu beizutragen. Schwieriges Thema, von daher, ich sehe dann keine Lösung kommen, die bis September so wirklich reif ist, um das
Ganze. Ich ehrlich gesagt auch nicht, Fabian.
Ich auch nicht, aber es ist, naja, man muss es halt so sehen, im Endeffekt gab es ja schon diverse Anläufe und ich glaube, es ist halt, jeder hat irgendwo so sein eigenes Interesse, also die zweiten Mannschaften, da sagen die Profiklubs, wollen wir nicht, wir wollen ja, dass unsere zweiten Mannschaften gegen HFC oder, keine Ahnung, Kickers Offenbach oder was auch immer spielen, damit die abgehärtet werden und dann möglichst bundesligareif werden, werden die nicht machen. Bayern sagt, wir wollen nicht Bayern aufspalten, weil wir stehen auf unsere Bayernliga, passiert nicht. Im Endeffekt kann das nur funktionieren, ich weiß aber nicht wie, wenn die Vereine aus dem Osten genug andere Vereine finden würden, quasi an die Basis gehen, wenn man so sagen will, und die dann quasi von unten sagen zu den Verbänden so, jetzt macht mal, weil die Verbände werden sich nicht bewegen und die von der DFL werden sich auch nicht bewegen. Ich sehe das aber auch nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, weil im Endeffekt haben wir es ja jetzt skizziert, es gab ja auch schon diese 22er-Regel, da hat die dritte Liga gesagt, wir wollen nicht eine Aufstockung der dritten Liga.
Kann ich mir nicht vorstellen, mit 22
und
Teams.
Und der Nordosten hat halt, glaube ich, bei diesem Bundestag, nagelt mich nicht auf die Stimmen fest, aber es sind, glaube ich, 200, 300 Stimmen insgesamt und der Nordosten hat irgendwie 20 oder so. Also kann man sich ja ausrechnen, wie weiter der Weg ist und ich glaube, man braucht sogar eine Zweidrittelmehrheit, nicht nur eine einfache Mehrheit, wenn man sowas Gravierendes verändern will. Also ich sehe es nicht. Vielleicht wäre ja tatsächlich. Obwohl
vielleicht so die 22er dritte Liga-Regel noch die am praktikabelsten wäre, wenn man das, keine Ahnung, mit Sponsoren, mit TV unterfüttert, dass die da die finanzielle Sicherheit dahinter geben. Vielleicht wäre das sogar noch das Praktikabelste. Auf der anderen Seite 5 Absteiger ist natürlich heftig.
Ich würde gerade sagen, ich glaube, die würden sich weniger daran stören, dass dann 4 Spiele mehr sind, weil du 2 Mannschaften mehr hast, sondern eher, dass halt noch eine Mannschaft mehr absteigt und dass da die Gefahr vielleicht trotzdem noch einen Tick höher ist.
Okay, also wir haben wenig Hoffnung auf eine für alle faire Lösung. Die gibt es Stand jetzt irgendwie nicht so richtig. Nee. Würde ich jedenfalls sagen. Okay, noch 2 kleine Themen zum Schluss. Landespokal findet doch wieder im ehemaligen Kurt-Wabbel-Stadion statt. Da sind die Fans nicht so glücklich.
Nee, gar nicht. Das wurde ja schon öfter geäußert jetzt in den vergangenen Monaten. Auch zuletzt nochmal, nachdem die Auslosung raus war, dass es gegen den VfL geht im Halbfinale, also gegen VfL Halle, gegen den Stadtrivalen. Sie auch mehrfach mit Bannern und Sprechgehören gefordert, dass das Spiel am Zoo stattfindet, also im Stadion am Zoo, dem altehrwürdigen...
Wo ja auch schon große Spiele stattfanden.
Ja genau, dem altehrwürdigen Stadion des VfL, wo jetzt vor knapp 11 Jahren das letzte Mal so ein Spiel stattfand. Damals auch Halbfinale im Landespokal vor 3.500 Zuschauern oder so. Und der VfL hat auch laut darüber nachgedacht, am Zoo zu spielen. Sich hier jetzt aber im Laufe der vergangenen Woche geschlossen, wie Präsident Farid Kadic meinte, dazu entschieden hat, ins Leuna Chemiestadion umziehen zu wollen. Der HFC hat einen Antrag auf Heimrechttausch erhalten vom VfL, diesen laut Daniel Mayer aber kategorisch abgelehnt, aufgrund der Interessenlage bei den Fans. Und so bleibt dem VfL jetzt halt nur der Weg, den Blau-Weiß Döhlau in der vergangenen Runde schon gegangen ist, und das Stadion anmieten, dann halt auch selbst dafür aufkommen, dass da die Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden und Catering etc., was alles dazu gehört.
Warum sagt der VfL, dass sie es nicht bei sich machen wollen?
Also Farid Kadic meinte, er weiß gar nicht, ob der VfL einen Heimvorteil gehabt hätte am Zoo oder ob ihnen der gute Rasen im Leuna Chemiestadion nicht sogar entgegenkommt. Für alle, die sich nicht so mit der Oberliga interessieren, VfL ist aktuell Zweiter, spielt eine sehr, sehr gute Saison, wäre eigentlich im vergangenen Sommer abgestiegen, ist dann aber drin geblieben, weil aus Sachsen, glaube ich, keiner aufsteigen wollte. Jetzt aktuell Zweiter, punktgleich mit Tabellenführer Stahnsdorf. Ein weiterer Grund oder 2 weitere Gründe waren halt das Sicherheitskonzept und weil man halt im Leuna Chemiestadion, weil es einfach mehr Platz bietet, weil man wahrscheinlich schon, das Spiel wird diesmal an einem Samstagnachmittag stattfinden. Also vergangene Saison gab es das Spiel ja auch schon im Leuna Chemiestadion, damals wurde das Heimrecht getauscht. Da waren, ich weiß gar nicht, Fabian, weißt du es noch, 3.000, 4.000?
Ja, 3.000 glaube ich.
Ja, also maximal 4.000 Leute da. Jetzt hofft man natürlich wahrscheinlich schon auf eine doppelte Anzahl, aufgrund auch der Lage, dass der VfL sportlich vielleicht noch nie so nah dran war in den vergangenen 15, 20 Jahren am HFC wie aktuell. Gibt natürlich dann auch ein paar mehr Einnahmen, auch wenn die Ausgaben deutlich höher sein werden im Stadion.
Ja, aber ich glaube, viel mehr werden es nicht werden, also vom VfL ja sowieso nicht, außer da kommen vielleicht wieder so ein paar Freunde von Chemie Leipzig oder sowas rüber, aber viel mehr Fans gibt es ja beim VfL einfach nicht. Also ich glaube, sie haben sich für ihre eigene Chance auf den DFB-Pokal, die ich tatsächlich gar nicht so unrealistisch gefunden hätte jetzt, auch wenn der HFC natürlich klar Favorit ist, sich jetzt keinen Gefallen damit getan. Mhm. Man muss auch sagen, so im Sinne des Pokalwettbewerbs ist das ja auch wirklich nicht, weil der HFC jetzt quasi, der ja eh der haushohe Favorit ist als staffelhöchste Mannschaft, als einziger Regionalligist, jetzt quasi ab dem Viertelfinale mit Heimvorteil im eigenen Stadion durchspielt, weil das Finale ist ja auch im Leuna Chemiestadion dann gegen einen Verbandsligisten.
Das achte Finale ja auch schon in Halle gespielt.
Ja, also das ist ja irgendwie, wir DFB-Pokal ist schön, ne? Aber es wäre natürlich auch im Sinne des Pokalwettbewerbs, wenn es so ein bisschen, also so Hürden wie in Halberstadt zu bestehen, das gehört ja irgendwie auch dann dazu, wo man ja gesehen hat, dass es dann nicht so einfach ist. Finde ich auch nicht so gut, kann aber auch irgendwo den VfL verstehen, dass die jetzt sagen, wollen wir jetzt auch nicht für so ein Spiel, ich kann das ja jetzt gar nicht beurteilen, was da jetzt notwendig wäre, aber wahrscheinlich, es ist altehrwürdig, man könnte auch sagen, es bröckelt etwas, das Stadion am Zoo.
Ja, na klar, ist das Sicherheitskonzept sehr, sehr kompliziert
und so weiter. Und man weiß ja nun auch, man hat ja auch gesehen letztes Jahr mit dem Fahnenklau, dass sich dann da auch gewisse Fans dann bei so einem Spiel auch gerne mal profilieren wollen und wahrscheinlich dann auch noch den gesamten Pyrobedarf aus Polen noch mitbringen für das eine Spiel und kann man irgendwo auch nachvollziehen, aber im Sinne des Wettbewerbs ist das natürlich überhaupt nicht.
Im Leuna Chemiestadion ist natürlich alles eingespielt. Da weiß jeder, was er machen muss. Da weiß jeder, wie es läuft. Okay, insofern verständlich, aber durchaus sehr, sehr schade für viele Seiten, alle Seiten. Okay, das nächste Spiel, was uns bevorsteht, in 5 Tagen schon, wird von der MZ wieder übertragen im Livestream gegen Viktoria Berlin.
Alle Exilhallenser sozusagen. Ist ja ein Heimspiel.
Genau, ist ein Heimspiel, wird trotzdem von uns übertragen.
Wenn wir ins Stadion nicht schafft, Krankenhaus ist, weil weil er sich, keine Ahnung, eine Sportverletzung zugezogen hat oder auf den Seychellen gerne den HFC verfolgen will.
Auch dort empfangbar. Viktoria, ja, nicht wirklich gut in Form.
Nee. 4 Niederlagen, ein Unentschieden aus den letzten 5 Spielen, im Winter auch gefühlt die ganze Mannschaft ausgetauscht. Ich glaube, 8 neue Spieler gekommen. Im Hinspiel bekanntlich die erste Saisonniederlage des HFC, Richardson 11 Meter verschossen, war auch keine gute Leistung in so einem riesigen leeren Schüssel da in Berlin, was irgendwie auch mehr so Oberliga-Gefühl hatte. Das wird jetzt natürlich anders sein. Sollte ein klarer Sieg für den HFC werden, einfach mal so, um jetzt auch nochmal ein Statement zu setzen, so wir sind noch da nach diesem Lok-Spiel. Lok hat ja auch gegen Viktoria gespielt, nur 1-0 gewonnen, aber war eigentlich da auch haushoch überlegen, so vom Chancenverhältnis hätten sie das auch eigentlich auf 4-5-0 oder 5-1 gewinnen können. Also das zeigt schon auch, die Qualität von Viktoria ist nicht so hoch, auch wenn sie sich da im Winter mit dem Enes Kütsch eingeholt haben, der ein ganz guter Zocker ist, so auf Regionalliga-Niveau, immer so seine 7-8 Tore und 10 Vorlagen gemacht hat. Auf den muss man so ein bisschen aufpassen, aber ja, sollte eigentlich ein klarer Heimsieg werden, einfach auch nochmal, vielleicht wenn Lok dann in Zwickau eben, wie wir es so skizziert haben, patzt, dass man da einfach so das Gefühl hat, es kommt nochmal so ein Momentum vielleicht rein. Und ich glaube, das ist man auch den Fans nach dem Lokspiel nochmal so ein bisschen schuldig, einfach da jetzt nochmal mit Vollgas in dieses Spiel reinzugehen. Und das ja hoffentlich vielleicht auch mal 2-3-0 und nicht wieder so ein Zitter-Dingsbums da mit irgendwie einer schwachen Halbzeit abzuliefern.
Genau, das wäre, glaube ich, wichtig, mal einfach 2 Halbzeiten ganz klar und deutlich zu dominieren. Super, dann haben wir es für heute. Vielen, vielen Dank euch beiden
vielleicht für die noch Zeit. Ein kleiner Programmhinweis.
Jetzt hast du noch was.
Der Mann, weil das Spiel darauf, Woche drauf, wir hören uns ja erst danach wieder, ist am Samstag in Luckenwalde und das überträgt, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, auch die Mitteldeutsche Zeitung.
Wahnsinn.
Also man kann sich jetzt schon lange, weil ich glaube, Pokal gegen VfL übertragen wir bestimmt auch wieder. Ich glaube, Hertha 2, das ist auch noch im März, übertragen wir auch noch. Also man kann sich jetzt eigentlich mal ein Abo holen, würde ich sagen.
Also der März, der lohnt sich auf jeden Fall richtig.
Das ist der super März bei der MZ.
Der lohnt sich auf jeden Fall richtig. Und die Übertragung sind auch richtig gut. Also es läuft alles stabil und so. Ich habe mir das ja angeguckt. Sehr, sehr gut, sehr zu empfehlen. Dann jetzt aber. Oder hast du noch Programmhinweise, irgendwas anderes?
Ja,
wir haben es noch nicht. Norbert Nachtwey kommt übrigens.
Norbert Nachtwey kommt mal ein Bücher, ich glaube, nach Halle Neustadt. Ich habe das Datum mir jetzt nicht aufgeschrieben.
Aber ich habe es auch nicht, ich habe es nur gesehen.
Steht auf der HFC-Webseite.
Wir haben
noch nicht beim Verein angefragt, aber vielleicht holen wir uns auch mal wieder einen Gast rein.
Ich habe da so eine Idee, aber das sagen wir jetzt mal noch nicht.
Ja, wir müssen sie auch erstmal anfragen. Der HFC weiß ja noch nichts von seinem Glück.
Genau.
Aber wir haben mal wieder Zeit, oder? Uns will man ja auch nicht immer nur alleine.
Doch, das will man, aber es ist natürlich auch schön, wenn wir einen Gast haben.
Jawohl.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank euch beiden.
Gerne.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis dann.
Ciao. Ciao.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.